Oh, welcome.
Herzlich willkommen.
Nigel Scalzi
wollte Karriere in der Welt der Fotografie machen. Doch da er zu Beginn nichts anderes finden konnte, begann sein erster Job in einem Fotostudio ganz unten. Seine wichtigste Aufgabe bestand darin, für die übrigen Mitarbeiter Tee zu kochen. Dann aber geriet die Firma in Schwierigkeiten. Eine Reihe von Mitarbeitern musste entlassen werden, darunter der Herausgeber und der leitende Direktor. Nigel übernahm die Rolle des leitenden Direktors. Und er krempelte das Unternehmen völlig um. Es wurde zu einem außerordentlich erfolgreichen Unternehmen, das internationale Preise gewann. Aber irgendwie war Nigel nicht damit zufrieden. Er verließ die Firma und ging zu einer anderen, die auch Probleme hatte. Dieses Geschäft wurde noch erfolgreicher als das erste. Aber er war immer noch nicht zufrieden. Er sagte sich, nun, vielleicht sollte ich mein eigenes Unternehmen gründen. So lancierte er sein eigenes Fotomagazin, welches noch größeren Erfolg hatte als die beiden anderen Firmen. Aber er war immer noch nicht zufrieden. Er sagte sich, ich würde zu gern Fotodirektor bei einer wichtigen Zeitung werden. So wurde er Fotodirektor des Sunday Telegraph, wo er heute noch arbeitet. In gewisser Hinsicht hatte er alle seine Wünsche erreicht. Er hatte eine wunderschöne Frau, zwei prächtige Söhne, ein wunderbares Haus und er fuhr einen Porsche 911. Und doch war er tief im Innersten unglücklich. Er hasste sich. Er hasste auch seinen Nächsten wie sich selbst. Und er fand heraus, dass sein Spitzname beim Sunday Telegraph das Biest war. Dann hörte er während eines Urlaubs vom Alpha-Kurs und insbesondere vom Alpha-Wochenende. Er erfuhr, dass man am Samstagabend die Gelegenheit hat, das Wirken des Heiligen Geistes zu erfahren, der unser Herz mit Gottes Liebe erfüllt. Und er dachte, das ist genau das, was ich mir wünsche. Zurück in England kam er zum Alpha-Kurs, doch er saß die ganze Zeit gewissermaßen nur ab, weil er unbedingt das Wochenende und speziell den Samstagabend erleben wollte. Er kam zum Alpha-Wochenende und wartete den ganzen Samstag über ungeduldig auf den Abend. Und am Samstagabend wartete er ungeduldig auf den Teil, in dem wir den Heiligen Geist bitten, uns zu erfüllen. Später sagte er mir, je länger er meine Vorträge hörte, desto deprimierter wurde er. Nach dem Wochenende schrieb er mir einen langen Brief, seine ganze Lebensgeschichte. Er schrieb auch, was an jenem Wochenende mit ihm passiert war. Er schrieb, ich werde nie die letzte Sitzung vergessen. Ich fühlte mich wie in zwei Stücke zerrissen. Nach der Hälfte der Zeit konnte ich es nicht mehr aushalten. Das Ziel war so nahe, aber sie gingen so langsam darauf zu. Ich wollte herausschreien, nun machen Sie schon.
Do it now. Do it now.
Ich halte es nicht mehr aus. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ich Höllenqualen litt. Eine völlig normale Erfahrung für meine Zuhörer. Weiter heißt es in dem Brief, dann kam der Heilige Geist. Was für eine Erleichterung. Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich normal. Es ist seltsam, aber ich bin immer wieder überrascht, wie normal ich mich fühle. Aber auch geliebt und angenommen, so wie ich bin. Und ich fühle mich frei. Das klingt furchtbar klischeehaft, nicht wahr? Aber ich fühle mich so wunderbar frei. Gestern las ich im Philipperbrief einige Worte, die so tief zum Ausdruck bringen, wie ich jetzt über meine Erfolge der letzten 15 Jahre denke. Doch was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Verlust erkannt. Ja, noch mehr. Ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles übertrifft.
Christ Jesus, mein Lord.
Seinetwillen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen und in ihm zu sein. Das war die Erfahrung des Heiligen Geistes. Doch wer ist der Heilige Geist? Ich denke, dass der Heilige Geist lange Zeit in der christlichen Kirche ignoriert wurde. Man konzentrierte sich auf Gott, den Vater, und Gott, den Sohn. Und manchmal hat man den Heiligen Geist auch missverstanden. Das hängt möglicherweise damit zusammen, dass der Begriff Geist irgendwie mit etwas Unheimlichem, Schaurigem assoziiert wird. Man denkt beinahe an etwas übernatürlich Böses. Gott ist selbstverständlich übernatürlich gut und der Heilige Geist ist übernatürlich gut. Und wir brauchen diese übernatürliche Dimension. Ich glaube, dass die Übersetzung mit dem Begriff Geist einen gewissen Argwohn geweckt hat. Eine Frau sagte einmal zu ihrem Pfarrer, hören Sie, wir wollen nicht, dass in unserer Gemeinde irgendetwas Übernatürliches geschieht. Ich glaube auch, dass man sich manchmal gegen das Wirken des Heiligen Geistes gesträubt hat. Ich hörte von einer Kirche in der Londoner Innenstadt, in der es sehr formell zuging und dem Heiligen Geist nicht viel Raum gegeben wurde. Eines Tages kam eine Frau zum Gottesdienst, die erst kurz zuvor Christ geworden war. Sie war ganz begeistert von dem, was sie mit dem Heiligen Geist erfahren hatte. Mitten im Gottesdienst rief sie auf einmal, Halleluja! Der Kirchenvorsteher kam zu ihr und tippte auf ihre Schulter. Meine Dame, das dürfen Sie hier nicht sagen. Aber ich bin so begeistert, ich habe den Glauben gefunden. Er erwiderte, nun aber, gewiss nicht hier. Der Heilige Geist ist kein Phänomen des 20. oder 21. Jahrhunderts. Er ist buchstäblich seit der Erschaffung der Welt da. Und genau an dieser Stelle möchte ich heute Morgen beginnen. Wir wollen uns den Schöpfungsbericht ansehen. Im Laufe der beiden Vorträge werden wir uns heute mit der Geschichte des Heiligen Geistes in der Bibel befassen. Wir werden beim Buch Genesis, Kapitel 1, Vers 1 beginnen und durch die gesamte Bibel hindurch bis zum letzten Vers in Offenbarung 22 gehen. Dazwischen lassen wir einige Verse aus. Lassen Sie uns Genesis, Kapitel 1, Verse 1 und 2 lesen. Der Heilige Geist war am Schöpfungsakt beteiligt. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut. Und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Er schwebte wie ein Vogel über seinem Nest. Der Geist Gottes stand im Begriff, etwas Neues ins Dasein zu rufen. Die ganze Trinität war am Schöpfungsakt beteiligt. Gott, der Vater, der Schöpfer, schuf die Welt durch Jesus mit Hilfe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist schwebt also über den Wassern und wacht über das Neue, das entsteht. Der Heilige Geist schafft aus dem Chaos den Kosmos. Er verwandelt Unordnung in Ordnung und Verwirrung in Harmonie. Aus Hässlichkeit schafft er Schönheit und aus Altem schafft er Neues. Der Geist Gottes schwebt über den Wassern und wartet darauf, Neues zu schaffen. Und genau das tut er auch heute. Er will Neues in unser Leben bringen. Wenn der Heilige Geist kommt, bringt er immer Neues mit sich. Neue Einstellungen, neue Wünsche, neue Formen der Anbetung. Ich glaube, dass viele von uns von Natur aus konservativ sind. Wir fürchten uns vor Veränderungen. Besonders in der Kirche. Ich hörte von einem Kirchenvorsteher, der seiner Gemeinde seit 46 Jahren vorstand. Jemand sagte zu ihm, du meine Güte, im Laufe von 46 Jahren haben Sie wohl viele Veränderungen miterlebt. Darauf antwortete er, ja, das habe ich und ich habe jede einzelne davon bekämpft. Ich hörte von einem Pfarrer, der das Klavier von einer Seite der Kirche auf die andere schaffen wollte. Er wusste, dass er bei solch einer umstürzlerischen Veränderung auf massiven Widerstand stoßen würde. Also rückte er jede Woche das Klavier einen Schritt weiter. Am Ende des Jahres war es auf der anderen Seite. Doch der Heilige Geist wartet stets darauf, Neues zu bringen, denn er ist der Schöpfergeist. Dann erweckt er Menschen zum Leben. In Genesis Kapitel 2, Vers 7 heißt es, da formte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Das hebräische Wort für den Heiligen Geist in Genesis 1, Vers 2 ist Ruach. Es ist dem Begriff, der hier für Atem verwendet wird, sehr ähnlich. Allgemein gesprochen wird das Wort Atem im Alten Testament mit dem hebräischen Wort Ruach ausgedrückt. Für Atem und Geist wird also der gleiche Begriff verwendet. Als Gott den Menschen das physische Leben gab, hauchte er also seinen Ruach in sie hinein. Wenn Gott geistliches Leben schenkt, dann haucht er seinen Geist in uns. Jesus hauchte die Jünger an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wenn der Geist Gottes in unser Leben kommt, nun, er ist unser aller Schöpfer, aber er hat dennoch eine ganz besondere Beziehung zu Christen, zu denen, die ihr Leben Jesus Christus übergeben haben. Wenn also der Geist Gottes in unser Leben kommt, dann lebt er in uns, um mit uns den Lebensatem zu atmen. Manchen Menschen kann man dieses Erfülltsein vom Heiligen Geist regelrecht ansehen. Manchmal sehen wir Menschen, deren Augen ausdruckslos und leer sind. Und wenn der Heilige Geist in ihnen Raum nimmt, dann sieht man auf einmal Leben in ihren Gesichtern. Es ist eine beinahe körperliche Ausstrahlung. Genauso verhält es sich auch mit Gemeinden. Manche Gemeinden wirken trocken und verstaubt. Und wenn der Geist Gottes kommt, dann entsteht neues Leben. Im Alten Testament lesen wir, wie der Geist Gottes zu bestimmten Zeiten für bestimmte Aufgaben auf bestimmte Menschen kam. Einer davon war Bezaliel in Exodus Kapitel 31, Verse 1 bis 5. Der Herr sprach zu Mose, siehe, ich habe Bezaliel, den Sohn Uris, den Enkel Hurs vom Stamm Juda, beim Namen gerufen und ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, mit Verstand und mit Kenntnis für jegliche Arbeit, Pläne zu entwerfen und sie in Gold, in Silber und Kupfer auszuführen und durch Schneiden und Fassen von Steinen und durch Schnitzen von Holz allerlei Werke herzustellen. Hier kam der Geist Gottes auf einen Menschen, um künstlerische Arbeit hervorzurufen. Wir können das auch heute sehen. Wenn der Geist Gottes auf einen Mann oder eine Frau kommt, dann erhält ihr kreatives Handeln eine neue Dimension. Hier geht es um künstlerische Arbeit, aber es gilt für jede beliebige Arbeit. Der Geist Gottes bringt eine neue Dimension in unser Handeln. Nicht jeder von uns ist dazu berufen, vollzeitig im christlichen Dienst zu arbeiten. Aber wir sind alle dazu aufgerufen, bei unserer Arbeit mit Gottes Geist erfüllt zu sein. Gottes Geist kam also auf bestimmte Personen, auf Bezaliel zum Beispiel und auf Gideon. Wir lesen das im Buch der Richter, Kapitel 6, Verse 14 und 15. Da wandte sich der Herr ihm, Gideon, zu und sagte, geh und befreie mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust Midians. Ja, ich sende dich. Er entgegnete ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel befreien? Sieh doch, meine Sippe ist die schwächste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Die Israeliten waren von den Midianitern überwältigt worden. Das Land war in einer verzweifelten Situation und Gott sandte Gideon als Führer aus. Doch Gideon sagte gewissermaßen, Herr, du hast dir die falsche Person ausgesucht. Ich bin nicht dazu in der Lage, Israel zu retten. Mein Stamm ist der schwächste aller Stämme und ich bin der schwächste in meiner Familie. Er fühlte sich unfähig. Gott sagte darauf, ich will aber, dass du gehst. Ich will, dass du dieses Volk befreist. Wie war das möglich? Lesen wir im Vers 34 im selben Kapitel. Da kam der Geist des Herrn über Gideon. Auf diese Weise wurde Gideon zu einem großen Anführer. Das ist das Erstaunliche. Wenn der Heilige Geist über uns kommt, dann verändert er uns. So war es auch mit Simson in Richter, Kapitel 15, Vers 14. Durch den Geist Gottes erhielt Simson Kraft und Macht. Auch er gehörte zu jenen bestimmten Menschen, auf die Gottes Geist zu bestimmten Zeiten für bestimmte Aufgaben kam. Lesen wir die zweite Hälfte von Vers 14. Da kam der Geist des Herrn über ihn. Die Stricke an seinen Armen wurden wie Fäden, die vom Feuer versenkt werden. Häufig entsprechen Vorgänge, die im Alten Testament physisch beschrieben werden, im Neuen Testament einer geistlichen Wahrheit. Simson war körperlich gebunden. Als der Geist Gottes über ihn kam, war er in der Lage, sich von den Fesseln zu befreien. Viele von uns sind an Gewohnheiten, Gedankenmuster und Abhängigkeiten gebunden. Wenn der Geist Gottes auf uns kommt, dann schenkt er uns die Kraft, uns von diesen Gebundenheiten zu lösen. Manchmal geht es dabei um sehr offensichtliche Dinge wie Drogen oder übermäßigen Alkoholkonsum. Es kann aber auch um andere Dinge gehen. Gereiztheit, Neid, Eifersucht, Wut, unmoralisches Verhalten oder Unreinheit. Der Geist Gottes will uns von diesen Dingen freimachen. Bei manchen Menschen kann diese Befreiung augenblicklich von sich gehen und in bestimmten Bereichen unseres Lebens kann sie augenblicklich geschehen. Doch in anderen Bereichen kann es ein lebenslanger Prozess sein, befreit zu werden. Doch in jedem Fall gibt uns der Heilige Geist die Kraft, die Art von Leben zu führen, nach der wir uns im Innersten sehnen. Der Geist kam auch auf Jesaja und machte ihn zum Propheten. In Jesaja Kapitel 61, Verse 1 bis 3 lesen wir, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung. Damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe, einen Tag der Vergeltung unseres Gottes. Damit ich alle Trauernden tröste, die Trauernden Zions erfreue, ihnen Schmuck bringe anstelle von Schmutz, Freudenöl statt Trauergewand, Jubel statt Verzweiflung. Prophetie bedeutet in der Bibel weniger eine Vorhersage, sondern mehr eine Aussage Gottes. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, eine Botschaft der Hoffnung für die Armen. Und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde, um in unserer Gesellschaft Veränderungen zu bewirken. Einer der Dienste, die ich am allerliebsten ausübe, ist der Besuch von Gefängnisinsassen. Es wäre wohl falsch zu behaupten, dass ich diese Besuche genieße, aber es ist jedes Mal eine bereichernde und erfüllende Erfahrung. Es ist überwältigend, Menschen zu sehen, die sich körperlich im Gefängnis befinden, deren Herzen jedoch durch den Geist Gottes, durch Jesus Christus, befreit wurden.
By the Spirit of God. By Jesus Christ.
Ich würde nach meiner Erfahrung sogar sagen, dass Menschen, die sich körperlich im Gefängnis befinden, aber Jesus Christus kennen, freier sind als solche, die nach außen hin frei, innerlich jedoch gebunden sind.
So
Die Erfahrung des Heiligen Geistes ist nicht einfach eine Art schönes, warmes Gefühl. Es geht vielmehr darum, Gottes Geist zu erfahren und dann hinauszugehen und Dinge in unserer Welt zu verändern, etwas in Bewegung zu setzen. Ich finde es besonders interessant, dass im Alten Testament der Geist Gottes nur auf bestimmte Menschen zu bestimmten Zeiten und für bestimmte Aufgaben kam. Und jedes Mal passierte etwas. Es gab ein greifbares Ergebnis. Im weiteren Verlauf des Alten Testaments nimmt die Erwartung zu, dass Gott etwas noch viel Erstaunlicheres tun wird. Dies wird als das Versprechen, die Verheißung des Vaters bezeichnet. In gewisser Weise könnte man das gesamte Alte Testament in einem Wort zusammenfassen. Verheißung. Wie genau sieht diese Verheißung aus? Lassen Sie uns dazu Jeremia, Kapitel 31 lesen, ab Vers 33. Das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, spricht der Herr. Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Keiner wird mehr den anderen belehren. Man wird nicht zueinander sagen, erkennt den Herrn, sondern sie alle, klein und groß, werden mich erkennen, spricht der Herr. Denn ich verzeihe ihnen die Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. Im Alten Bund, im Alten Testament, gab Gott seinem Volk das Gesetz. Es wurde auf Steintafeln niedergeschrieben. Die Israeliten lasen diese Gesetze und sagten, das sind großartige Gesetze. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht Ehebruch begehen. Du sollst nicht begehren. Du sollst nicht nach Dingen streben, die einem anderen gehören. Wenn wir uns an diese Regeln halten, werden wir eine großartige Gesellschaft sein. Dann versuchten sie, nach diesen Gesetzen zu leben und stellten fest, dass sie es nicht schafften. Und so wurde das Gesetz, das eigentlich als Segen gedacht war, eine große Last für sie. Sie bemühten sich verzweifelt, dieses Gesetz zu halten, doch sie versagten ständig. Und dann sagte Gott, ich werde etwas Neues schaffen. So lautet mein Versprechen. Anstatt des äußeren Gesetzes, das ihr zu halten versucht, aber nicht halten könnt, werde ich meine Gesetze in euer Inneres geben, sodass ihr sie wirklich von Herzen befolgen wollt. Es ist vergleichbar mit verschiedenen Einstellungen zur Arbeit. Manche Menschen arbeiten in einem Job, den sie hassen. In meinem eigenen Leben gab es Jobs, die ich überhaupt nicht mochte, und wiederum andere Jobs, die ich liebte. Davon hängt es ab, wie wir unsere Arbeit verrichten. Einer meiner ersten Jobs bestand darin, Löcher zu graben, damit Gasleitungen der Firma North Sea Gas verlegt werden konnten. Ich arbeitete für diese Firma und eigentlich gefiel mir das Graben. Es machte richtig Spaß. Ich gehörte zu einer Truppe, die ziemlich bunt zusammengewürfelt war. Doch die meisten Kollegen waren eher alt, jedoch sehr fit und wirklich gut in ihrem Job. Wir schaufelten also diese Löcher und warfen die Erde in eine Schubkarre an der Seite. Meine Kollegen waren wirklich erstaunlich geschickt. Sie schafften es, in einer geraden Linie nach unten zu graben. Je tiefer man kam, desto schwieriger war es natürlich, die Erde nach oben in den Schubkarren zu befördern. Ich konnte nicht so gerade graben wie die anderen. Und außerdem landeten nur etwa 10% der Erde in der Schubkarre. Der Rest regnete wieder auf meinen Kopf herunter. Trotzdem gefiel mir das Graben irgendwie. Aber eine Sache gefiel mir ganz und gar nicht. Damals war das Gewerkschaftswesen noch nicht so ausgeprägt und es gab einige schlechte Praktiken. So hatten wir beispielsweise 2 Wochen Zeit, unseren Job zu erledigen, aber tatsächlich brauchten wir nur 2 Tage, um das Loch zu graben. Also mussten wir die restlichen 5 Tage irgendwie herumkriegen. Und die meiste Zeit saßen wir einfach nur da und warteten bis zum letzten Augenblick, um dann am Wochenende Überstunden machen zu können. Genauso war es dann auch, wenn wir das Loch wieder zuschaufelten, nachdem die Gasleitungen verlegt waren. Wir brauchten nur einen halben Tag dazu. Doch wir warteten 4 Tage lang untätig, bis wir ganz am Schluss das Loch zuschaufelten und wieder am Wochenende Überstunden machen konnten. Dieses untätige Herumsitzen war das Langweiligste, was ich je in meinem Leben getan habe. Also kam ich immer erst im letzten Augenblick zur Baustelle. Ich ging zur Mittagspause und kam erst im letzten Moment und manchmal sogar zu spät zurück, weil ich mich so schrecklich langweilte. Es fiel mir unendlich schwer, die Regeln zu befolgen, weil ich diese Art der Arbeit hasste. Heutzutage bin ich so dankbar. Ich habe eine Arbeit, die ich liebe. Im Grunde gibt es bei meiner Arbeit keine wirklichen Regeln. Und wenn, so habe ich mich wohl daran gehalten. Und zwar nicht, weil ich unbedingt einen Vertrag erfüllen will, sondern weil ich das, was ich mache, wirklich gern mache. Gott sagt in gewisser Weise, genau so soll es sein. Ihr werdet die Regeln nicht befolgen, weil ihr dazu verpflichtet seid, sondern weil ihr das von Herzen gern tun werdet. Ich werde mein Gesetz in euer Herz legen. Wie geschieht das? Wie geht die Verheißung des Vaters in Erfüllung? Lassen Sie uns Ezechiel Kapitel 36 lesen, Verse 26 und 27. Dort sagt Gott, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. So geschieht es durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Dabei muss ich an Jackie Pullinger denken, die einmal bei uns in der Holy Trinity predigte. Jackie ist eine erstaunliche Frau. Ich habe schon an anderer Stelle von ihr erzählt. Sie war mit 21 Jahren auf eigene Faust nach Hongkong gegangen, um in der sogenannten ummauerten Stadt zu arbeiten. Dort lebten rund 60.000 Menschen unter schlimmsten Bedingungen. Gesetzlos, Prostituierte, kriminelle Banden, Drogensüchtige und Dealer. Als junge, 21-jährige Frau ging sie an diesen äußerst gefährlichen Ort, um dort zu arbeiten, den Menschen zu dienen. Sie sah und sie sieht immer noch Menschen, die zu Christus finden, Menschen, die von den Drogen loskommen. Ihren Vortrag in der Holy Trinity begann sie folgendermaßen.
Sie sagte,
Gott will uns ein weiches Herz und harte Füße geben. Das Problem ist meistens, dass wir harte Herzen und weiche Füße haben. Mit einem weichen Herzen meint sie ein Herz voller Mitgefühl und Liebe. Harte Füße dagegen sind bereit, überall hinzugehen. Jackie hat dies in ihrem Leben demonstriert. Es ist sehr bewegend, wenn man Jackie im Umgang mit einem Drogenabhängigen zusieht oder mit einem Menschen, dessen Leben völlig verpfuscht ist. Man spürt ihr außergewöhnliches Mitgefühl. Ihre Augen und Worte sind voller Liebe. Sie hat ein weiches Herz. Aber gleichzeitig ist sie hart, bereit, überall hinzugehen und alles zu tun. Die nächste Frage lautet, wem gilt die Verheißung des Vaters? An wem soll sie erfüllt werden? Lassen Sie uns Joel Kapitel 3, Vers 1 und 2 lesen. Gott sagt, danach aber wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein. Mit anderen Worten, unabhängig vom Geschlecht. Eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer haben Visionen, also unabhängig vom Alter. Auch über Knechte und Mägde, unabhängig vom sozialen Hintergrund, der Rasse, der Hautfarbe oder anderen Kriterien, werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Das gilt für alle. Ich erinnere mich an einen Vortrag, den ich am Pfingstsonntag in einer Baptistengemeinde hielt. Am Ende des Vortrags baten wir den Heiligen Geist, alle anwesenden Personen zu erfüllen.
And
Ich sehe diese beeindruckende Szene immer noch vor mir, als die Menschen vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Besonders traf mich, dass zwei der Anwesenden den Geist mit solcher Kraft erfuhren, dass sie auf dem Boden lagen. Eine dieser Personen war eine kleine, ältere Frau mit weißem Haar. Ich nehme an, dass sie es mir nicht übel nehmen würde, sie als ältere Frau zu bezeichnen, denn ich sprach nach dem Gottesdienst mit ihrer Tochter, die 75 Jahre alt war. Diese betagte, weißhaarige Frau lag also vom Geist erfüllt vor mir auf dem Boden. Direkt daneben lag ein 8-jähriger Junge, der fröhlich lachte und offensichtlich einen wundervollen Augenblick mit Gott erlebte. Dieses Lachen war sehr ungewöhnlich. Ich habe es nie zuvor oder danach wieder so gehört. Es war, nun, man könnte es als lieblich bezeichnen. Einige Zeit nach diesem Erlebnis erhielt ich einen Brief von der Mutter des Jungen. Darin hieß es: Mein Sohn war bisher ziemlich schwierig, unausgeglichen und häufig ungezogen. Seit seiner Begegnung mit dem Heiligen Geist hat er sich völlig verändert. Er ist viel fröhlicher, hilfsbereiter, freundlicher und darauf bedacht, uns Freude zu machen. Ab und zu hat er noch seine 5 Minuten. Doch insgesamt ist er anders als vorher, und das hätte ein 8-jähriges Kind niemals aus eigener Anstrengung über einen längeren Zeitraum schaffen können. Jener Gottesdienst war wirklich beeindruckend. Viele meiner Freunde, sowie mein Mann, meine Tochter, meine beiden Söhne und ich selbst wurden mit solcher Kraft von Gott berührt. Wir wurden alle belebt und neu zugerüstet. So lautet die Verheißung des Vaters. Sein Geist sollte auf alle Menschen kommen. Doch diese Verheißung blieb lange Zeit unerfüllt. Die Menschen warteten und warteten, mehrere Jahrhunderte lang. Dann wurde Jesus geboren. Und das war wie ein gewaltiger Trompetenstoß. Jeder, der mit seiner Geburt etwas zu tun hatte, wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Lassen Sie uns Lukas Kapitel 1, Vers 15 lesen. Hier ist die Rede von Johannes dem Täufer, der den Weg Jesu vorbereiten und sein Kommen ankündigen sollte. Schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. In Vers 35 lesen wir von Maria, der Mutter von Jesus. Der Engel sagte ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Und dann kommt Elisabeth in Vers 41 mit dem noch im Mutterleib ruhenden Jesus in Berührung. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt. Selbst Zacharias, der Vater Johannes des Täufers, wird vom Geist erfüllt. Vers 67. Sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Immer noch kam der Geist auf bestimmte Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Doch dann kam Johannes der Täufer als die erste Person, die die Verbindung zwischen der Verheißung und Jesus herstellte.
Jesus.
Lesen wir Lukas Kapitel 3, Vers 16. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er, also Jesus, wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Die Taufe mit Wasser ist sehr wichtig, aber nicht ausreichend. Jesus tauft mit Heiligem Geist. Das griechische Wort für Taufe bedeutet überwältigen, eintauchen, durchtränken. Das Wort beschrieb das Sinken eines Schiffs. Das Schiff wurde getauft. Es wurde vollständig vom Wasser durchdrungen. Genau das will der Heilige Geist tun. Er will uns überwältigen, durchtränken, erfüllen. Manchmal ist mein Herz wie ein ausgetrockneter Schwamm. Stellen Sie sich einen Schwamm vor, der so ausgetrocknet, verkrustet und hart ist, dass er zunächst kein Wasser in sich aufsaugen kann, selbst wenn man ihn ins Wasser legt. Mein Herz gleicht manchmal einem solchen Schwamm. Doch wenn man den Schwamm ins Wasser legt, beginnen die äußeren Ränder weich zu werden. Danach kann der Schwamm viel Wasser aufsaugen. Wenn man den Schwamm nun aus dem Wasser nimmt, fließt das Wasser buchstäblich aus allen Poren. So sollte es bei uns sein. Wir sollten vom Heiligen Geist durchdrungen, erfüllt sein. Jesus war vollständig mit dem Heiligen Geist erfüllt. In Kapitel 3, Vers 22 lesen wir, der Heilige Geist kam sichtbar auf ihn herab, sichtbar in Gestalt einer Taube. Kapitel 4, Vers 1, erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. Vers 14, Jesus kehrte erfüllt von der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. In Vers 18, der Geist des Herrn ruht auf mir und der Herr hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, zitiert er Jesaja. Dann sagt Jesus das Kommen des Heiligen Geistes voraus. Johannes Kapitel 7, Vers 37. Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, es handelt sich hier um das Laubhüttenfest, stellte sich Jesus hin und rief, wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Ist es nicht so, dass in jedem menschlichen Herzen ein Durst vorhanden ist? Diesen Durst können wir nicht stillen, indem wir etwas trinken. In unserem Herzen gibt es einen spirituellen Durst, der durch kein Getränk oder auch durch keine anderen materiellen Dinge gestillt werden kann. Um diesen geistlichen Durst geht es hier. Jesus sagt, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Wörtlich heißt es, aus dem tiefsten Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus verspricht hier, nicht nur unseren eigenen spirituellen Durst zu stillen, sondern darüber hinaus zu bewirken, dass wir eine Quelle des Segens, eine Quelle des Lebens für andere werden. Jesus wandte sich hier an ein Volk, das am Rande der Wüste lebte. Wasser war für die Menschen dort von absolut lebenswichtiger Bedeutung. Lebenswichtig für Pflanzen, Tiere, für alles Leben. Wasser symbolisiert das Leben. Jesus sagt, dass der Heilige Geist Leben bringt. Das bedeutet, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, so fließt das Leben des Geistes durch uns zu anderen Menschen, sodass andere in der Lage sind, zu kommen und zu trinken. Vers 39. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Wenn Johannes von der Verherrlichung Jesu spricht, dann geht es um das Kreuz und die Auferstehung. Eines der letzten Worte, die Jesus am Ende des Lukas-Evangeliums zu seinen Jüngern sprach, lautete, und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Die Verheißung des Vaters. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Dann fuhr Jesus in den Himmel auf. Doch die Verheißung war noch immer nicht erfüllt. Die Jünger warteten. Lesen wir Apostelgeschichte Kapitel 1, Verse 4 und 5. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Doch die Erfüllung der Verheißung stand immer noch aus. Sie warteten und beteten 10 Tage lang. Während dieser Zeit nahm die Spannung ständig zu, wie bei einer Champagnerflasche, die man schüttelt und schüttelt. Und im zweiten Kapitel fliegt der Korken endlich heraus. Kapitel 2, Verse 2 bis 4. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle Nicht nur bestimmte Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt für bestimmte Aufgaben. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab. Die Reaktionen der Leute waren unterschiedlich. Manche sagten, wie erstaunlich, das ist wundervoll. Vers 7. Andere, Vers 12, gerieten außer sich und waren ratlos. Sie dachten, das ist ja erstaunlich, aber auch ein bisschen verwirrend. Und wieder andere verspotteten sie. Vers 13. Die Leute sind doch betrunken. Mit anderen Worten, etwas ganz Außergewöhnliches geschah und die Leute hatten keine Erklärung dafür. Also versuchten sie, das übernatürliche Geschehen natürlich zu erklären. Dann stand Petrus auf und sagte, ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen. Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint, es ist ja erst 9 Uhr am Morgen, sondern jetzt geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und er zitierte aus Joel, Kapitel 3, Vers 1. Es kommt die Zeit, da werde ich alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Dann sagte Petrus etwas noch Erstaunlicheres. Dies gilt euch. Vers 37. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz. Und sie sagten zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen, zur Vergebung seiner Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.
The gift of the Holy Spirit. The promise is for you.
Denn euch, euch allen, und euren Kindern, das bezieht sich auch auf die kommenden Generationen, gilt die Verheißung. Und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Das ist die erstaunliche Verheißung des Vaters. Die Gabe des Heiligen Geistes ist nicht länger auf bestimmte Menschen zu bestimmten Zeiten für bestimmte Aufgaben beschränkt. Diese Gabe ist nun für alle da. Für sie und für sie und für sie. Denn wir leben im Zeitalter des Heiligen Geistes. Lassen Sie uns beten. Vater, wir danken dir für das außergewöhnliche Vorrecht, im Zeitalter des Heiligen Geistes zu leben, in dem der Heilige Geist auf alle Menschen ausgegossen wird. Herr, bitte hilf uns, besser zu verstehen, was das für jeden von uns in unserem persönlichen Leben bedeutet. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Diese Sendung zeichnet nicht den Alpha-Kurs in seiner Gesamtheit nach. Das Schauen der gesamten Kursteile im Fernsehen ist nicht vergleichbar mit dem Besuch eines Alpha-Kurses bei Ihnen vor Ort. Alpha-Kurse werden heute in Tausenden von Gemeinden in Deutschland und weltweit angeboten. Details über Kurse in Ihrer Nähe finden Sie unter www.alphakurs.de.